Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich normalerweise Geschichten von Computern und Katastrophen. In der heutigen Folge Nummer 42 habe ich aber mal wieder einen Gast. Diesmal unterhalte ich mich mit Clemens Hübner über die Geschichte der Kryptographie. Clemens ist ein Arbeitskollege von mir und ich freue mich, dass er sich die Zeit für den Podcast genommen hat. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gespräch mit Clemens. Hallo Clemens, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch zum Thema Kryptographie. Aber bevor wir da einsteigen, würde mich erstmal interessieren, wer bist du eigentlich und warum bist du ein Profi im Thema Kryptographie?
Ja, hi Wolfgang, schön, dass ich da sein darf. Ich bin 29 Jahre alt. Wir kennen uns von Innovex aus der Arbeit. Und da beschäftige ich mich den großen langen Tag mit Security, bin Security Engineer bei uns, also begleite unsere Entwicklungsprojekte und schaue, dass das alles sicher ist. Und da ist Kryptographie natürlich ein wichtiger Teil, aber das Thema begeistert mich eigentlich schon viel länger, schon so seit meiner späten Kindheit, Teenagerzeit. Da habe ich mal ein Buch in die Finger bekommen, das mich sehr begeistert hat und das mich dann für das Thema angefixt hat. Und dann habe ich mich da privat für interessiert, habe in der Schule meine Facharbeit darüber geschrieben, habe dann Mathe studiert, da konnte ich dann so die mathematische Seite ein bisschen kennenlernen, später dann Informatik. Und das begleitet mich schon so eine gewisse Zeit und begeistert mich.
War die Wahl fürs Mathematikstudium darauf begründet, dass du dieses Buch irgendwann mal in die Finger bekommen hast als Kind?
Ob man das jetzt nur dran festmachen kann, wahrscheinlich nicht. Gab schon viele andere Sachen auch an der Mathematik, die mich begeistert haben, auch so die Vielfalt insgesamt davon. Dann ist Kryptographie halt ein Teil davon, aber halt schon ein sehr schöner Teil, wo man irgendwie sieht, was daraus so werden kann und was das für eine Bedeutung heutzutage halt auch so abgedrehte Sachen irgendwie wie Zahlentheorie oder so, wo man erstmal wenig mit anfangen kann.
Ja, echt cool. Was war denn das für ein Buch, wenn wir schon dabei sind?
Das war Geheime Botschaften von Simon Singh. Klassiker, glaube ich, so populärwissenschaftliche Kryptographie haben wahrscheinlich einige gelesen. Damit bin ich gestartet.
Ja, von Simon Singh, da habe ich ein paar Bücher gelesen. Ich weiß nicht, ob ich alle Titel zusammenbekomme. Ich glaube, was mich da am meisten beeindruckt hat, war Fermats letzter Satz. Ich glaube, das auch ist sehr auch gut, so eins von seinen bekanntesten, weil da geht es ja auch darum, dass jemand als Kind ein Buch in die Hand bekommt, wo so Rätsel drin sind und das den ganzen Lebensweg von der Person beeinflusst. Ja, sehr cool. Ja, Clemens, Kryptographie ist so ein Begriff, ich glaube, den kennt wahrscheinlich fast jeder da draußen. Den hört man immer wieder mal, jetzt nicht nur im Zusammenhang mit so Kryptowährungen und darüber unterhalten wir uns heute, glaube ich, nicht so viel. Aber was ist denn Kryptographie eigentlich, wenn du das jetzt mal definieren müsstest mit deinem Background?
Genau, das Krypto, wie man es vorher kannte, vor Web3 und Bitcoin, für Kryptographie oder Kryptologie, je nachdem von welcher Seite man das quasi betrachtet. Also Kryptographie ist, würde ich sagen, die Lehre oder die Wissenschaft von der Verschlüsselung von Nachrichten. Und das Gegenstück dazu ist dann die Kryptoanalyse, also die Wissenschaft, das Ganze dann wieder zu knacken. Und der Oberbegriff ist dann quasi Kryptologie, das vereint das dann.
Okay, also die Kryptologie ist quasi so der ganze Bereich, die ganze Wissenschaft, wenn es um Ver- und Entschlüsseln geht und um Verfahren, genau, wie man vielleicht so was Geheimes wieder irgendwie entschlüsseln kann, ohne den richtigen Schlüssel zu haben. Okay, wie entstanden eigentlich Kryptographie? Weil was kann man heute historisch sagen, was da vielleicht irgendwie so die Ursprünge sind oder was die Herausforderungen der Menschheit waren, dass man sich sowas überlegt hat?
Naja, die Herausforderungen oder wo das Ganze entstanden sind natürlich irgendwie Geheimnisse. Und Geheimnisse gab es natürlich schon immer. Die Menschen wollten schon immer nicht alles preisgeben, wollten irgendwie Sachen für sich behalten oder zumindest nur für einen vorgegebenen Kreis behalten. Und am Anfang hat man da angefangen, indem man die Nachrichten einfach nur versteckt hat. Also wenn man irgendwie einen Zettel irgendwie in der Schuhsohle verbirgt oder so, dann kann man damit versuchen, irgendwie ein Geheimnis zu bewahren. Oder es einfach irgendwie in einem doppelten Boden irgendwie versteckt. Das nennt man dann Steganographie, also das Verbergen von Nachrichten. Und ja, wir werden dann später sehen, wenn wir uns so insgesamt so ein bisschen mit der Geschichte der Kryptologie beschäftigen, dass viele Sachen, die da passieren, irgendwie mit kriegerischen Auseinandersetzungen oder Politik zumindest im weiteren Sinne zu tun haben. Und so sind dann auch die ersten steganographischen Verfahren quasi überliefert, wo man ja zwischen Königreichen oder Herrschern Nachrichten überbringen wollte oder Feldzüge vorbereiten wollte. Berühmtes Beispiel ist dann, dass man Leuten irgendwie den Kopf schert, da drauf die Nachricht eintätowiert quasi, wartet, bis die Haare nachgewachsen sind und den Boten dann so auf die Reise schickt und die Nachricht dann quasi unter seiner Haarpracht verbirgt. Eine Sache, die jetzt nicht besonders schnell geht, aber wo man quasi versucht, den Gegner zu täuschen, indem er, wenn er den Boten abfängt, nicht auf die Idee kommt, dass vielleicht auf dem Boten selber die Nachricht verborgen sein könnte.
Okay, das ist ein geiles Beispiel. Ich habe das noch nie gehört. Und ich frage mich jetzt gerade so ein bisschen, okay, was für eine Art von Geheimnis ist denn zeitlich eigentlich so völlig egal von der Bedeutung her, dass sich jemand auf den Kopf rasieren kann und dann vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr warten kann, bis da der Haarwuchs stark genug ist, dass man es nicht mehr sieht. Aber ich glaube,
so lange muss man gar nicht warten. Aber so im alten Rom oder so, wenn man da eh so die Boten irgendwie von einem Ende des Reichs zum anderen geschickt hat, hat das ja eh ein bisschen gedauert. Das war alles nicht so zeitkritisch. Ja. Und dann konnte man da auch ein bisschen noch einen Tag länger warten, bis die Haare ansatzweise angefangen haben, wieder drüber zu gehen. Ja.
Das stimmt. Das heißt also, man wollte Geheimnisse irgendwie austauschen, ohne dass das jemand merkt. Und so die erste Idee war, die Geheimnisse so zu transportieren, dass man sie nicht sieht. Dass da gar niemand irgendwie überhaupt überlegt, hey, was könnte denn das bedeuten? Sondern dass man es einfach erstmal komplett verbirgt vor Fremden oder vor Leuten, die es nicht sehen sollen. Und das war dann diese Steganographie.
Mhm, genau.
Okay. Und ich meine, wenn du sagst, die Leute hatten immer schon Geheimnisse, gerade vielleicht auch so politisch oder so, ja, ich glaube, das kann man gut nachvollziehen. Also gerade wenn vielleicht auch irgendwie Krieg ist oder irgendwelche Belagerungen oder so sind, dann möchte man von den Spionen vielleicht irgendwelche Geheimnisse noch ausschleusen und man möchte natürlich nicht, dass es irgendwie unterwegs entdeckt wird.
Genau, ja.
Ja. Was war denn dann der Schritt von diesem, ich verstecke meine Nachrichten irgendwo hin zu, mir ist es egal, ob die Nachricht entdeckt wird, aber ich verschlüssel die irgendwie so, dass niemand was damit anfangen kann.
Ja, das Problem von dem Verstecken ist halt, wenn man nur lang genug sucht, dann findet man es auch. Deswegen kam man dann eben auf die Idee, die Sachen eben nicht zu verstecken, sondern sie einfach so unkenntlich zu machen, dass jemand, der nicht eingeweiht ist, damit nichts anfangen konnte. Also der berühmte Cäsar-Chiffre von Julius Cäsar, mutmaßlich entwickelt, wo man einfach jeden Buchstaben durch seinen Nachfolger oder einen festen Abstand im Alphabet ersetzt. Also der erste überlieferte Verschlüsselungsalgorithmus, wenn man so will, den man kennt, also wo Nachrichten ja ganz simpel Buchstabe für Buchstabe eben verändert wurden, dass am Ende scheinbar nur noch zufällige Buchstabenfolgen waren, mit denen derjenige, der die Nachricht abfängt, nichts anfangen kann.
Ja, das kennt man auch von solchen Drehscheiben, oder? Wo man dann zweimal das Alphabet hat, so eine äußere Scheibe und so eine innere, wo man die dann einfach so ineinander verdreht und man dann immer ablesen kann.
Damit kann man es ganz, ganz simpel umsetzen, ja. Genau, ja.
Ja. Aber es gibt es auch häufiger bei solchen Escape Games zum Beispiel, habe ich sowas auch schon gesehen, dass man dann so einen kryptischen Text irgendwo gesehen hat und dann ohne Drehscheibe, sondern mit Papier und Bleistift das irgendwie dann entschlüsseln musste. Mhm.
Das sind noch die besten Möglichkeiten, wo man es sehen kann. Gruselig wird es dann, wenn ich es in meiner Arbeit sehe, wenn sich ein Entwickler gedacht hat, ach, damit verschlüssel ich jetzt hier die Passwörter in der Datenbank oder irgendwelche geheimen Sachen. Und das langt doch, wenn ich dann eine Cäsar-Chiffre nutze. Das langt natürlich nicht.
Aber das ist ein hypothetisches Beispiel, oder?
Ganz hypothetisch. Andere Firma. Anderer Kunde.
Natürlich. Das ist eine andere Firma und das war auch vor vielen, vielen Jahren, als der Clemens noch studiert hat und als Aushilfe, als Werkstudent bei einer ganz anderen Firma gearbeitet hat.
Ganz genau.
Da hat er die Geschichte gehört beim Mittagstisch.
Genau. Okay, man erzählt es sich.
Ja. Okay, das heißt, die Cäsar-Chiffre war so der erste, in Anführungszeichen, richtige Anwendungsfall von so einer kryptografischen Methode, mit der ich eine Nachricht unlesbar gemacht habe für Leute, die nicht eingeweiht waren?
Zumindest, wo man das absichtlich gemacht hat. Also wenn man so an die Hieroglyphen zurückdenkt, da hat man sich ja auch sehr lange dran den Kopf zerbrochen, wie die zu entschlüsseln sind. Aber die wurden, soweit ich das weiß, nicht mit dem Zweck erfunden, Nachrichten geheim zu halten, sondern es war halt einfach eine andere Art der Schriftsprache, die dann sehr lange nicht entschlüsselt werden konnte. Aber das war jetzt keine Kryptographie im klassischen Sinne. Aber das erste Mal, dass man wirklich eine Nachricht aktiv verschlüsselt hat, das müsste der Cäsar-Chiffre gewesen sein, genau.
Ja, diese Hieroglyphen, das ist auch ein super spannendes Thema. Da habe ich neulich einen anderen Podcast gehört. Ich glaube, das war bei Geschichten aus der Geschichte, glaube ich, wo es darum ging, wann denn jetzt diese Hieroglyphen endlich jetzt übersetzt werden konnten. Und das ist noch gar nicht so lange her. Das war ja irgendwann im 20. Jahrhundert erst.
Und, ja, 19. oder 20. Jahrhundert irgendwann, genau, also ja. Wirklich ziemlich spät, als man da hier den Stein von Rosetta gefunden hat und das damit dann endlich mal zuordnen konnte. Ja, also ja. Da haben manche Codes, die absichtlich entwickelt wurden, nicht so lange überlebt. Ja.
Absolut. Also ich werde auf jeden Fall die Folge über die Hieroglyphen, die verlinke ich mal, falls euch das Thema interessiert. Das ist echt ganz spannend. Mir fällt da noch was anderes ein. Es gibt doch auch, du kannst mir wahrscheinlich direkt den Fachbegriff dafür nennen, aber es gibt doch auch noch die Möglichkeit, dass ich irgendwie einen Stock nehme mit einem bestimmten Durchmesser und dann ein Papier oder Pergament oder Tierlederstreifen außen rumwickel und dann quasi auf diese Umwicklung eine Botschaft draufschreibe und dann dieses Band eben wieder löse von diesem Stock und dann habe ich ein Band, da sind irgendwelche Buchstaben drauf, die scheinbar keinen Sinn ergeben. Und erst wenn ich den richtigen Durchmesser habe und das wieder draufwickel, kann ich halt diese Botschaft lesen. Hast du da einen Fachbegriff dafür?
Ja, das gab es im alten Griechenland, soweit ich weiß, nannte sich Skytale und ist quasi so eine Sonderform der Kryptographie, weil da die Buchstaben ja nur vertauscht werden, also man spricht da von einer Transposition. Das heißt, die Buchstaben bleiben alle so, wie sie sind, sie werden nur durcheinander geworfen, während dann beim Cäsar-Chiffre ja zum Beispiel jeder Buchstabe durch einen anderen ersetzt wurde. Aber so diese Transpositionschiffren, die gab es zwischenzeitlich auch mal, auch so, dass man irgendwie zeilenweise schreibt und spaltenweise abliest und umgekehrt. Das ist dann ein ähnliches Verfahren, wo man ja einfach nur die Reihenfolge verändert, die Buchstaben aber gleich bleiben.
Und dann ist dann quasi das Wissen, das man benötigt, ist dann quasi so die Vorgabe, wie du es lesen oder schreiben musst. Also wie sieht so ein Stock aus oder welche Zeile muss ich vielleicht tauschen mit irgendeiner Spalte oder so, damit ich das Ursprüngliche wieder bekomme.
Genau, also bei Skytale kann man jetzt noch streiten, ob es nur quasi das Drumwickeln ist oder ob auch der richtige Durchmesser noch Teil des Schlüssels, wenn man so will, ist. Aber bei diesem zeilenweise Schreiben, spaltenweise, da ist es ja wirklich nur die Art oder das Vorgehen, das geheim gehalten werden kann. Und das ist auch so ein ganz wichtiges kryptografisches Prinzip, das Kerckhoffsche Prinzip, dass ein Algorithmus oder eine Verschlüsselung nicht davon abhängig sein sollte, dass man den Algorithmus selber geheim hält, sondern nur davon, dass der Schlüssel geheim bleibt. Also jetzt hat in unserem Beispiel mit dem spaltenweise, zeilenweise, sobald jemand weiß, dass das so gemacht wird, kann er das eben entschlüsseln. Und nach dem Kerckhoffschen Prinzip darf das eben nicht sein, sondern es sollte quasi nur vom Schlüssel selber abhängen. Jetzt bei dem Beispiel gibt es keinen richtigen Schlüssel, aber wenn man das jetzt halt auch quasi auf moderne Algorithmen, wir werden uns da später ja noch welche anschauen, überträgt, dann sollte quasi der Algorithmus selber nie das Geheimnis sein, sondern der sollte am besten öffentlich sein, von Leuten überprüft werden können, sondern der Schlüssel selber, die Länge des Schlüssels dann insbesondere sollte die eigentliche der eigentliche Knackpunkt sein, an dem die Sicherheit hängt.
Okay, müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, wenn wir ein bisschen in die Moderne oder in die Jetztzeit kommen. Aber was für wichtige Meilensteine haben wir denn jetzt noch, wenn wir uns bei Cäsar befinden, mit dem Cäsar-Chiffre und dann ein bisschen weiter in der Zeit gehen? Was wäre denn da das nächste große Ding?
Genau, der Cäsar-Chiffre ist so das bekannteste Beispiel für monoalphabetischen Chiffre, also wo jeder Buchstabe durch genau einen anderen Buchstaben ersetzt wurde zum Verschlüsseln und dann eben rückgängig wieder ersetzt wird zum Entschlüsseln. Und die waren sehr lange Mittel der Wahl. Da gab es dann verschiedene Alternativen. Man muss ja nicht zwingen, es immer nur in eine Richtung verschieben, sondern man kann die Buchstaben auch wild durcheinander würfeln, dann hat man ein bisschen mehr Kombinationen. Aber am Ende hat man dann herausgefunden, dass alle diese monoalphabetischen Chiffren, also die auf der Ersetzung von einem Buchstaben durch einen anderen, einen fixen anderen, passieren, recht leicht dadurch geknackt werden können, indem man sich die Häufigkeit der einzelnen Buchstaben anschaut. Also wir wissen, im Deutschen ist das E der häufigste Buchstabe, danach kommen R, S, T, wahrscheinlich nicht in dieser Reihenfolge, aber so grob. Und wenn ich jetzt weiß, der Buchstabe E wurde mit meinem Verschlüsselungsalgorithmus immer auf den gleichen anderen Buchstaben, den ich nicht kenne, übersetzt, dann kann ich einfach in meinem Geheimtext, den ich mir anschaue, den ich knacken möchte, suchen, welcher Buchstabe kommt denn am häufigsten vor, dann wird das wohl das E sein und so dann Schritt für Schritt buchstabenweise versuchen, die Zuordnung herauszufinden. Und sobald man dann erste Teile im Text irgendwie lesen kann, dann irgendwie sehen kann, das Wort hier muss wahrscheinlich das werden, kann man sich dann Schritt für Schritt die komplette Zuordnung erschließen. Deswegen sind so monoalphabetische Chiffren dann relativ schnell und auch quasi alle, die es da in der Richtung gab, knackbar geworden.
Ja, wer vielleicht ein bisschen älter ist, der kennt es auch noch aus dem Fernsehen. Denn es gab in den 90ern eine Spielshow auf Sat.1 und zwar das Glücksrad. Weiß nicht, ob du das Glücksrad noch kennst mit 29.
Habe ich, glaube ich, selber nie gesehen.
Nee. Oh, da hat Maren Gilzer mitgespielt. In die war ich ganz, ganz schlimm verliebt früher. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber im Glücksrad war es so, du hattest, es gab da verschiedene Kategorien und es ging darum, dass es eine große Tafel gab mit einem Wort oder mit einer Redewendung und die einzelnen Buchstaben, die konnte man halt so verschieben. Das waren so Platten. Da wurde erstmal nur so eine weiße Fläche angezeigt. Und wenn man halt den richtigen Buchstaben getippt hat, wurde das umgedreht. Und es ging darum, dann dieses Wort zu erraten. Und die angesprochene Maren Gilzer, das war die Dame, die diese Buchstaben von Hand immer umgedreht hat. Und beim Glücksrad gab es jetzt verschiedene Runden. Es gab so eine Art Vorrunde. Da hat man dieses namensgebende Rad gedreht. Und wenn du dann auf ein entsprechendes Feld gekommen bist, konntest du den Buchstaben aussuchen. Und dann wurde halt mit so einem Leuchteffekt angezeigt, oh, den Buchstaben gibt es 1, 2, 3, 4 Mal. Und danach gab es so eine Art Finalrunde. Und in dieser Finalrunde, da durfte man dann 5 Buchstaben und einen Vokal auswählen. Und der Klassiker beim Glücksrad war dann irgendwann, dass man nicht jetzt so die einzelnen Buchstaben nennt, sondern sagt, ja, man nimmt den Ernstl, das bedeutet das E-R-N-S-T-L. Mhm. Und ich weiß es nicht, ob das kryptoanalytisch wirklich die häufigsten Buchstaben in Deutschland sind, aber es hat sich zumindest über viele Jahre beim Glücksrad herausgebildet, dass das immer eine gute Wahl ist, um von diesen Begriffen möglichst viele zu treffen und dadurch halt möglichst wenig Lücken zu haben und aufgrund der Quiz- und Glücksraderfahrung den richtigen Begriff dann zu tippen. Und daran musste ich jetzt gerade denken, weil das geht ja auch ein bisschen in die Richtung. Du hast irgendwas und du weißt, okay, es sind jetzt 17 Buchstaben und es ist ein deutsches Wort. Was kommt denn da vielleicht das am häufigsten vor? Weil wenn dann irgendwann vielleicht nur noch kleine Lücken sind, dann kann man die ja vielleicht auch einfach durchprobieren und schauen, wann gibt es ein sinnvolles Wort?
Genau, ja. Und wenn man dann erstmal ein paar Buchstaben quasi richtig erkannt hat, dann ist es wirklich wie beim Glücksrad, dann muss man nur noch die Lücken füllen und ja, dann eher quasi den Duden zur Hand nehmen oder im Wörterbuch im Kopf kramen und schauen, wie man die Wörter irgendwie vervollständigen kann.
Ja, ich möchte übrigens dann auch nochmal festhalten, gell, dass ich jetzt der Erste hier im deutschsprachigen Podcastraum war, der das Glücksrad und die Maren Gilzer mit Kryptoanalyse in Verbindung gebracht hat. Also, da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher.
Wilde Kombi, ja.
Ja, absolut. Okay, wir haben monoalphabetische Verfahren, wo man irgendwie einen Text hat, der Text hat 20 Buchstaben und durch irgendein wildes Getausche bekomme ich wieder einen Text mit 20 Buchstaben, aber es ist einfach reproduzierbar, dass beispielsweise ist der erste Buchstabe um 2 nach links verschoben wird, der nächste um vielleicht 2 nach rechts. Also ich habe irgendwie so eine ja, so eine Vorgabe oder vielleicht so ein Regelset, wie ich das verschiebe. Ich kriege einen Text, der ist unlesbar, aber wenn ich jetzt ursprünglich der häufigste Buchstabe ursprünglich das E war und jetzt ist der häufigste Buchstabe in meinem verschlüsselten Text das X, könnte ich die Mutmaßung anstellen, dass das X ist, das E ist und dann Stück für Stück diesen Text rekonstruieren.
Ganz genau, ja. Und als man das dann bemerkt hat, dass das damit knackbar ist, ja, ging dann der Wettlauf weiter. Also es ist immer so ein bisschen der Wettlauf zwischen Kryptoanalytikern und Kryptografen. Die einen überlegen sich was, die anderen knacken es, dann versuchen die Kryptografen wieder das zu verbessern und die Kryptoanalytiker es wieder zu knacken. Und das zieht sich so durch die Geschichte der Kryptografie durch, dass man eben immer versucht hat, den Analytikern voraus zu sein und neue Verfahren zu entwickeln. Also in unserem Fall jetzt wir haben gemerkt, wenn man immer den gleichen Buchstaben durch den gleichen ersetzt, also das E immer durch das X ersetzt, dann kann man da irgendwie Buchstaben zählen und Häufigkeiten zählen. Ja, dann müssen wir halt irgendwie sicherstellen, dass das E nicht immer zum X wird, sondern zu unterschiedlichen Buchstaben werden kann, indem man das Verfahren halt so verändert, dass es nicht immer klar ist, dass ein X immer der gleiche Buchstabe ursprünglich gewesen sein muss, sondern aus verschiedenen kommen kann. Dann kommt diese Häufigkeitsanalyse scheinbar erstmal an ihre Grenzen.
Okay, das heißt, du baust da irgendeine Art Dynamik rein, damit jetzt nicht immer dein Eingabebuchstabe, egal mit welchen Regeln, auf den gleichen Ausgabebuchstabe irgendwie gemappt wird.
Genau, also das Einfachste, an das man denken könnte, ist irgendwie, na, den ersten Buchstaben, den verschiebe ich halt immer um 5 Zeichen nach rechts und den zweiten Buchstaben immer um 3 Zeichen nach links. Dann würde man quasi 2 E's hintereinander schon mal nicht mehr zu XX, sondern irgendwie zu KB verschlüsseln. Ja. Und wenn man dann reinzählen würde, dann wäre das schon mal nicht mehr so leicht. Wenn man dann aber wieder kryptoanalytisch denkt, dann kommt man eben auf die Idee, na gut, wenn jedes zweite nach dem gleichen Verfahren ist, dann schaue ich mir halt einfach nur jeden zweiten Buchstaben an, zähle nur da die Buchstaben, dann kann ich wieder Häufigkeit machen und auf der anderen Hälfte, also die ungeraden Buchstaben, mache ich das genauso. Also da kommt man dann auch nicht so weiter, dann versucht man das halt noch häufiger zu wechseln, das Verfahren, und ja, versucht so den Algorithmus immer wieder weiterzuentwickeln.
Okay, wie würde da jetzt in der Praxis, also weil mich das interessiert, wie würde da in der Praxis jetzt so ein Kryptoanalytiker rangehen? Also wenn du jetzt so einen Text auf dem Schreibtisch hättest und du wüsstest, boah, man hat hier vielleicht irgendwelche Buchstaben jetzt verschoben, ja klar, du kannst mal gucken, was ist der häufigste Buchstabe, ist es das X oder was sind die, also der Ernstl, du könntest mal den Ernstl-Test machen einfach und schauen, ob du da weiterkommst, aber wenn du jetzt so ein Verfahren hast, dass du sagst, pro Zeile der erste Buchstabe 2 nach links, der zweite 2 nach rechts, dann 3 nach links, 3 nach rechts und so weiter. Kannst du das vielleicht mal so einfach erklären, was da so der Gedanke ist, wenn man das herausfinden möchte? Weil man weiß es ja nicht.
Ja, also wenn man wirklich überhaupt keinen Ansatzpunkt zum Verfahren hat, dann wird es natürlich schwierig. Also man würde wahrscheinlich mal anfangen, halt erstmal über alle Buchstaben irgendwie die Häufigkeit zu zählen, dann versuchen, sich irgendwie ein Muster zu überlegen. Aber wenn man wirklich einen kompletten Buchstabensalat hat und keinerlei Anhaltspunkt hat, wie der jetzt entstanden ist und wie der Schlüssel ausschauen könnte, dann wird es natürlich schwierig. Dann kann man sich so ein bisschen von der anderen Seite nähern und überlegen, ja, was ist denn das für ein Text? Was ist vielleicht der Adressat? Aus welchem Kontext kommt der? Wenn da am Anfang irgendwie 5 Buchstaben sind und nochmal 8 Buchstaben, dann könnte ich vielleicht auf die Idee kommen, dass das vielleicht Hallo Wolfgang heißt, wenn das eine Nachricht ist, die ich abgefangen habe, die an dich kommt. Dann kann ich mir überlegen, na gut, angenommen, das ist jetzt Hallo Wolfgang, wie könnte denn ein Verfahren ausschauen, das dann diesen Kryptotext, diesen Geheimtext erzeugt und dann quasi so ein bisschen aus der ja, nicht rein mathematisch logischen Ecke das versuchen zu lösen, sondern eben über Anhaltspunkte, Kontext, Adressat, Empfänger versuchen, Hinweise zu bekommen.
Ja, das finde ich super spannend, weil du gehst jetzt einfach einen Schritt weiter und betrachtest nicht nur irgendwie ein Kauderwelsch, sondern diesen Kontext, das finde ich interessant. Ist es eine E-Mail? Genau, Anrede vielleicht. Dann, wenn es eine Geschäfts-E-Mail ist, gibt es vielleicht ein Footer, wo du vielleicht irgendwie wissen könntest, dass dann unten immer keine Ahnung, die Firmenadresse oder irgendwas steht. Oder bei vielen Firmen-E-Mails, die ich bekomme, steht beispielsweise unten noch so ein Hinweis, dass man die E-Mail nicht ausdrucken soll oder ja, dass sie vertraulich ist, gefolgt von einer Zeile, wo nur so Sternchen zum Beispiel drin sind. Sowas wäre vielleicht für so einen Kryptoanalytiker auch nochmal interessant, wenn du weißt, okay, die unterste Zeile, das sind 50 Sternchen und diese 50 Sternchen machen Folgendes irgendwie, dann könntest du da vielleicht auch nochmal irgendwie einen Rückschluss draus ziehen.
Ja, also solche Ansatzpunkte sind dann extrem wertvoll oder sind zumindest extrem wertvoll gewesen. Also moderne Verfahren, die sind für sowas nicht mehr anfällig, aber wer die Folge gehört hat, wo du dich mit Anna Weißer unterhalten hast, der erinnert sich vielleicht noch an die Enigma. Und dass die eben auch über so Crypts geknackt wurde, also so Ansatzpunkte, dass am Anfang eben immer der Sender oder der Empfänger genannt wurde in den Funksprüchen oder morgens um 6 immer der Wetterbericht kam, wo man immer wusste, welche Worte enthalten werden müssen, also ganz ähnliche Verfahren.
Ja, ich meine, die Nazis, die haben halt den großen Fehler gemacht, dass halt jede Nachricht damals mit Heil Hitler geendet hat.
Und das war dann sehr vorhersehbar, genau, ja.
Das war dann für die Kryptoanalytiker auch eine gute Sache.
Ja, absolut. Und das merkt man, das sieht man an vielen Stellen so in der Geschichte der Kryptographie, dass der Algorithmus, wie er theoretisch entworfen wurde und der Algorithmus, wie er am Ende dann benutzt wurde, halt immer noch zwei Paar Schuhe sein können. Und wenn man die Enigma damals quasi besser benutzt hätte oder so benutzt hätte, wie sie mal gedacht war und wirklich zufällige Spruchschlüssel benutzt hätte und die Walzen zufällig und alles wirklich nach Handbuch und nach Vorgabe gemacht hätte, dann wäre das deutlich, deutlich schwieriger zu knacken gewesen. Genauso wie es ja heute irgendwie auch deutlich leichter ist, ein Passwort zu erraten, das irgendwie 1234 lautet, als eins, das wirklich zufällig ist. Also der Faktor Mensch ist dann da immer noch mit reinzunehmen.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen immer so eine Message bei vielen anderen Geschichten hier im Podcast. Ich habe ja so die These oder ich vertrete die Position, am Ende darf es nicht die Entscheidung vom Benutzer sein, die irgendwie alles kaputt macht. Letztendlich muss man sich beim Design von dem Prozess überlegen, was könnte hier ein User überhaupt machen oder was sind potenzielle Risiken, die ich irgendwie verhindern muss, um die Integrität einfach zu wahren. Aber ja, klar, also bei der Enigma, ich glaube, das ist ein klassisches Beispiel. Da gibt es ja auch die Geschichten, dass dann Leute zweimal die gleiche Nachricht gesendet haben, weil die nicht richtig verstanden wurde und dann irgendwie den gleichen Schlüssel verwendet haben und in der zweiten Nachricht halt irgendwie ein paar Tippfehler drin hatten, weil es halt so schnell gehen musste und man dann auch quasi zwei verschlüsselte Nachrichten mit dem gleichen Schlüssel hatte, die aber so ganz unterschiedlich an manchen Stellen waren und das dann ein guter Hinweis war. Aber da habe ich mit Anna auf jeden Fall drüber gesprochen. Verlinke ich natürlich auch, also wenn ihr Interesse an der Enigma habt, dann hört euch das gern nochmal an. Apropos Enigma, wir haben jetzt viel über Schlüssel gesprochen und so ein paar andere Sachen. Wir waren aber eigentlich gerade ja noch bei dem Thema so monoalphabetische Kryptographie, die dann so ein bisschen weiterentwickelt ist, dass man so ein bisschen so einen dynamischen Faktor drin hat. Und das hast du ja auch erklärt, was sind so Schwächen? Man hat vielleicht mehr Kontext oder man weiß, wie die Form der Nachricht aussieht mit einem, ja, keine Ahnung, mit einer Anrede und mit einem Schlusssatz irgendwie oder mit einem Footer in der E-Mail. Was wäre denn dann das nächste im Bereich der Kryptographie, das man so entwickelt hat, um solche Sachen auszumerzen einfach?
Genau, also man ist dann eben von den monoalphabetischen Chiffren weggegangen und hat sich dann eben Verfahren überlegt, wo der gleiche Buchstabe nicht immer zum gleichen, sondern zu unterschiedlichen gehen kann. Polyalphabetische Chiffren hat man die dann genannt. Die haben dann wieder ein paar Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte genügt, bis dann jemand da auch eine Möglichkeit gefunden hat, das zu knacken. Und dann hat man sich wieder was Neues überlegt. Und dann ist man schon so langsam im 19., 20. Jahrhundert gelandet, wo ja dann die Übermittlung von Nachrichten auch in Kriegen, aber auch so im Tagespolitikgeschäft immer eine höhere Bedeutung erlangt hat, mit der Entwicklung der Telegrafie zum Beispiel, die da ja nochmal die Nachrichtenübermittlung auf eine ganz neue Ebene gehoben hat, oder dann auch der Funk im im militärischen Bereich zum Beispiel, wo man sich dann auch wieder überlegen musste, wie man diese Sachen verschlüsselt und wo dann die Hochzeit auch kam, spätestens im Zweiten Weltkrieg der mechanischen Verschlüsselungen, wo die Enigma so das berühmteste Beispiel ist, aber wo jedes Land oder auch jede Armee, also die Deutschen haben ja auch noch, ich glaube, 5, 6 weitere Verschlüsselungsmaschinen benutzt, sich eben mechanische Lösungen überlegt haben. Zum einen, weil das dann halt sich besser in den Ablauf mit mechanischem Telegrafieren, telegrafischem Funken irgendwie integrieren lässt. Zum anderen aber auch, weil man gemerkt hat, dass man damit halt einfach einen höheren Durchsatz bei höherer Komplexität erreichen kann, als wenn man alles per Hand machen muss.
Ja, ich finde diese mechanischen Chiffriergeräte, ich finde die total faszinierend. Zum einen, weil da halt ganz viel Ingenieurs- und Handwerkskunst drinsteckt. Ich habe mir mal die angesprochene Enigma angeschaut. Im Museum steht zum Beispiel eine es gibt dieses Spionage- und Kryptografie-Museum in Berlin. Warst du da mal?
Nee, da war ich noch nicht, aber hier im Deutschen Museum in München haben sie auch eine, ja.
Da steht auch eine. Und wenn du die siehst, ich finde das schon faszinierend. Also was muss da damals an Handwerkskunst, an Ingenieursleistung reingeflossen sein? Erstmal, um sich sowas auszudenken und dann, um das auch zu bauen. Das finde ich richtig, richtig krass. Und ja. Was ist die Enigma? Das war die rein mechanisch? Die war doch auch elektrisch, oder? Du hattest doch so eine Tastatur und dann gab es so Lampen, die irgendwie geleuchtet haben. Das war dann wahrscheinlich so ein elektromechanisches Teil, oder?
Genau, also die war auf jeden Fall elektrisch. Die Lampen haben geleuchtet. Aber so die beweglichen Teile in der Maschine, also diese Walzen und so, glaube ich, mechanisch weiter gedreht. Also kombiniert, ja.
Clemens, kannst du vielleicht in so 3 bis 5 Sätzen mal ganz einfach erklären, wie die Enigma funktioniert hat? Also ich habe mit Anna darüber auch schon mal gesprochen, aber damit wir jetzt richtig im Flow sind und auch damit meine reaktivierbaren Enigma-Grundkenntnisse wieder aufgefrischt werden, weil ich glaube so, das Prinzip der Enigma, das ist ja auch ganz interessant für diese anderen Verschlüsselungsalgorithmen, die danach kamen.
Ja, gerne, genau. Also die Enigma ist auch ein Beispiel für so eine polyalphabetische Verschlüsselung, also wo der gleiche Buchstabe auf unterschiedliche Buchstaben verschlüsselt wird. Und die Enigma besteht im Wesentlichen aus drei Teilen, sagen wir mal, also einer Tastatur, ähnlich wie so einer Schreibmaschinentastatur, wo man eben die Buchstaben drücken konnte und dann darüber ein Feld mit den gleichen Buchstaben gleich angeordnet, mit Lampen dahinter, und wenn man eine Taste gedrückt hat, dann leuchtet da oben eben eine entsprechend andere Lampe und man hat einen Buchstaben durch Tastendruck in einen anderen verwandelt. Und das ist passiert dann durch den dritten Teil der Maschine, der eben zwischen Tastatur und Leuchtbrett liegt, nämlich dem eigentlichen Verschlüsselungsteil, wo dieser Tastendruck jetzt halt eben so umgeleitet wurde durch verschiedene Drähte, dass eben ein E nicht mehr zu einem E wurde, sondern dann zu einem X. Und diese Drähte sind nicht fest in der Maschine verlaufen, sondern die waren in sogenannten Walzen drin, also in so zylindrischen Scheiben, die auf der einen Seite 26 Kontakte für jeden Buchstaben einen hatten und auf der anderen Seite auch einen. Das heißt, jede Taste war auf der einen Seite mit der Walze verbunden und auf der anderen Seite ging dann wieder ein Draht zu den Lampen raus. Und die genaue Verdrahtung innerhalb der Walze war dann eben wild durcheinander und war dann eben auch streng geheim und war dann eben das, was genau dafür gesorgt hat, dass ein E eben zu einem X wurde. Und der Knackpunkt war jetzt eben, dass diese Walzen sich immer weiter gedreht haben. Das heißt, mit jedem Tastendruck ist die Walze ein Stück weitergegangen. Das heißt, der Kontakt, der vorher noch das E auf das X verschlüsselt hat, hat sich eins weitergedreht und das E wurde jetzt dann eben zu einem M weit verschlüsselt, weil inzwischen ein anderer Kontakt dran lag. Und dadurch wurde eben mit jedem Tastendruck, also wenn ich 26 Mal hintereinander das E gedrückt hatte, hätte ich 26 verschiedene Buchstaben bekommen oder 25, weil es nie auf den gleichen verschlüsselt wurde, aber jeder Buchstabe hat eben dafür gesorgt, dass sich diese Walze weitergedreht hat. Und damit man mehr als nur 26 Kombinationen hatte, hatte man nicht nur eine von diesen Walzen, sondern eben 3 Walzen, die sich fleißig weitergedreht haben, wodurch man dann eben insgesamt hohe Anzahl an verschiedenen Kombinationen bekommen hat. Es gab dann noch unterschiedliche Walzen, die man dann in verschiedenen Reihenfolgen benutzen konnte, aber das sind dann alles quasi Details. Der wesentliche Teil und so dieses Interessante an der Enigma sind eben diese rotierenden Walzen, die dafür sorgen, dass der gleiche Buchstabe immer zu einem anderen wurde. Und deswegen war die initiale Stellung der Walzen, also wie liegen die Walzen in meiner Maschine, in welcher Position, wenn ich die Nachricht anfange zu verschlüsseln, war dann eben der wichtige Teil, der den Schlüssel der Nachricht dargestellt hat.
Ja, und das Spannende halt, finde ich jetzt im Vergleich zu diesem monoalphabetischen Ansatz, ist halt dann, dass es nicht so einfach reproduzierbar ist. Also es ist nicht so eine einfache Regel, immer eins links, zwei rechts oder so, sondern das ist ja auch dann immer abhängig vom eigentlichen Text. Je länger der Text ist, desto öfter drehen sich die Walzen. Und von der initialen Stellung von diesen Walzen. Und dadurch gibt es da halt unglaublich viele Möglichkeiten. Und die Alliierten haben sich damals ja echt lange die Zähne ausgebissen, bis sie es dann geschafft haben, die endlich zu knacken. Aber dazu erzählt die Anna viel mehr. Also hört auf jeden Fall da nochmal rein. Da wird die Anna auch erzählt auch ein bisschen, was es zum Beispiel damit auf sich hat. Du hast es gerade gesagt, ein Buchstabe wird nie auf sich selbst gemappt. Das E wird nie zum E. Und das waren ja auch so Kleinigkeiten, die man dann damals genutzt hat, um die letztendlich zu entschlüsseln. Ja, die Enigma. Zweiter Weltkrieg war damals sehr wichtig, dann auch für die ganzen Parteien, ihre Dinge zu verschlüsseln, ihre Nachrichten, ihre Funksprüche, damit jetzt die feindlichen Parteien da nichts mithören und dann irgendwie einen Vorteil haben. Wie ging es denn nach dem Krieg weiter? Ich meine, wir hatten dann immer noch ein bisschen Kalten Krieg. Ich glaube, Spionage war sicherlich nach dem Zweiten Weltkrieg auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo man darauf geachtet hat, dass auch die Spione vielleicht verschlüsselt kommunizieren können. Aber natürlich auch Privatwirtschaft ist sicherlich dann auch irgendwann mal wichtig gewesen, dass man geheim verschlüsselt irgendwie seine Firmengeheimnisse irgendwie kommuniziert. Was waren denn so in der Ära nach der Enigma die nächsten großen Etappen im Bereich der Kryptographie?
Genau, so nach dem Zweiten Weltkrieg war da noch gar nicht so viel bekannt oder haben alle Parteien natürlich immer noch geheim gehalten, was sie jetzt genau gemacht haben und was sie vielleicht auch schon geknackt hatten und was nicht. Also man wusste ja nicht, ob man das vielleicht nicht bald nochmal bräuchte, das Wissen und vor allem auch das Unwissen des Gegenübers, welcher Code schon geknackt ist und welcher nicht. Deswegen sind viele von diesen Geschichten oder Berichten, wie jetzt die Enigma zum Beispiel entschlüsselt wurde, ja erst dann deutlich später bekannt geworden, als da dann eben die Geheimhaltung entsprechend aufgehoben wurde. Aber ja, man hat sich dann auch auf einer mathematischen Ebene mit dem Thema nochmal auseinandergesetzt und insbesondere dann mit der Entwicklung des Computers oder der Weiterentwicklung des Computers und dem voll programmierbaren Computer und der Verbreitung und der Erhöhung der Rechenleistung an der Stelle hat man da dann wieder ganz neue Möglichkeiten gefunden, eben von mechanischen, elektromechanischen Maschinen hin zu Computerprogrammen, Computeralgorithmen zu gehen, die so eine Verschlüsselung durchführen. Und ein großes Problem, das man an der Stelle dann hatte, ist, dass die Anzahl der Kommunikationspartner mit der Zeit immer mehr gewachsen ist und immer mehr wächst. Also desto mehr Leute irgendwie einen Computer haben oder Zugang zu einem Computer und da irgendwie kommunizieren wollen, desto mehr Kommunikationspartner hat man irgendwie auch. Und während das früher vielleicht noch überschaubar war, halt irgendwie alle meine U-Boote und Flugzeuge und Kompanien und wie auch immer, wurde das dann halt schnell deutlich mehr und deutlich größer. Und alle Verfahren, die man zu dem Zeitpunkt hatte, waren darauf ausgelegt, dass sie symmetrisch waren. Das heißt, dass man das gleiche Verfahren benutzt hat zum Verschlüsseln wie zum Entschlüsseln. Also wie beim Caesar-Chiffre, wir schieben die Buchstaben 3 nach rechts zum Verschlüsseln und 3 nach links zum Entschlüsseln. Also das ist ein symmetrisches Verfahren. Oder die Enigma war auch symmetrisch aufgebaut. Also wenn ich da meine geheime Nachricht wieder eingetippt habe, dann ist das durch die Walzen wieder auf den gleichen Weg zurückgegangen und ich habe die gleiche Nachricht wieder zurückbekommen. Aber das verlangt eben, dass man für jedes Kommunikationspaar, also für jedes Paar von Leuten, die miteinander reden wollen, Schlüssel austauscht, um dort sicher kommunizieren zu können. Und wenn man dann eben immer mehr Kommunikationspartner hat und die immer paarweise Schlüssel irgendwie austauschen und vereinbaren müssen, dann wird das langsam kompliziert. Und deswegen war dann so die große Entwicklung in den 70er Jahren dann die Entwicklung der asymmetrischen Kryptosysteme.
Ja, und das ist ein super, super spannendes Thema. Ich habe letztes Jahr mal, ich glaube Anfang letzten Jahres mal eine kleine Folge gemacht zum Thema, wie funktionieren denn so digitale Zertifikate? Und ich habe da auch versucht zu erklären, wie eine asymmetrische Verschlüsselung funktioniert. Ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn du es vielleicht auch nochmal mit deinen Worten nochmal ein bisschen kurz zusammenfasst, was die ja geile Idee ist hinter einer asymmetrischen Verschlüsselung.
Genau, also die geile Idee ist, dass man eben nicht den gleichen Algorithmus und insbesondere nicht den gleichen Schlüssel, also das den geheimen Teil des Algorithmus, wenn man so will, benutzt zum Verschlüsseln und zum Entschlüsseln, sondern dass man dafür zwei unterschiedliche Verfahren oder unterschiedliche Schlüssel hat. Es gibt da mal so ein anschauliches Beispiel mit den Briefkästen. Jeder kann bei mir unten im Haus einen Brief in meinen Briefkasten einwerfen, mir also quasi eine Nachricht schicken, aber die Briefe dann aus dem Briefkasten rausnehmen und lesen. Das kann nur ich mit meinem Briefkasten Schlüssel. Und so ganz ähnlich funktionieren quasi asymmetrische Kryptosysteme. Ich habe einen öffentlichen Schlüssel, eine Information, die jeder wissen darf, mit der jeder arbeiten kann und mit der jeder Nachrichten verschlüsseln kann. Und diese verschlüsselten Nachrichten kann man mir dann eben senden. Und ich habe einen zweiten Schlüssel, den privaten Schlüssel, mit dem ich diese Nachrichten dann aus meinem Briefkasten nehmen kann, also meine Nachrichten dann entschlüsseln kann. Und der Gag an der Sache ist eben, dass man mit dem öffentlichen Schlüssel nur verschlüsseln kann, aber nicht entschlüsseln kann. Das heißt, wenn mein Gegenüber meinen öffentlichen Schlüssel nimmt und mir damit die Nachricht verschlüsselt, dann ist die verschlüsselt. Dann kommt da nicht mal mehr mein Gegenüber ran, sondern nur ich mit meinem privaten Schlüssel kann das dann wieder entschlüsseln. Und das reduziert dann eben die Komplexität von diesen Schlüsseln, die man vereinbaren muss und auf die man sich einigen muss und eben darauf, dass jeder Teilnehmer nur einen öffentlichen Schlüssel hat und einen privaten Schlüssel. Und damit können alle arbeiten. Also den öffentlichen Schlüssel kann dann jeder, der mir was schreiben will, nehmen, nutzen, mir damit was schicken. Aber ich kann mit meinem privaten Schlüssel, den ich geheim halte, die Sachen dann wieder entschlüsseln und lesen.
Ja, und das ist im Internet halt einfach richtig toll, weil sonst müsste ich dich ja besuchen mit meinem USB-Stick. Da ist dann mein geheimer Schlüssel drauf. Den tausche ich mit dir aus. Und dann können wir mit diesem geheimen Schlüssel, den wir so ganz privat ausgetauscht haben, ohne dass den jemand irgendwie abschnüffeln kann, könnten wir ganz toll kommunizieren oder Online-Banking machen. Ich könnte zu meiner Bank gehen mit dem USB-Stick, bringe denen meinen Schlüssel vorbei und dann habe ich den auf meinem Laptop. Die Bank hat den irgendwie auf dem Bankserver. Ich kann ein geheimes und sicheres Online-Banking machen. Aber dadurch, dass ich jetzt einen öffentlichen und privaten Schlüssel habe, da kann ich denen ja diesen öffentlichen Schlüssel einfach per E-Mail schicken. Und es ist völlig egal, wer den mitkriegt, wer den irgendwie abhört. Denn die Leute können damit nur was verschlüsseln und nicht entschlüsseln. Und ich gebe es zu, ich weiß, wie das funktioniert. Und wenn man irgendwie Mathe studiert hat oder irgendwie Informatik studiert hat oder sich dafür interessiert und sich dann mal 12 Stunden hingesetzt hat im Internet und das nachgelesen hat, weiß man auch, wie es funktioniert. Aber wenn man jetzt nicht tief in dieser Materie drinsteckt, erscheint das doch wie Zauberei, oder? Dass sowas möglich ist.
Ja, es ist schon auch ja spektakulär und beeindruckend, dass das funktioniert und dass man auf das gekommen ist und dass man vor allem auch Verfahren gefunden hat, mit denen das funktioniert. Also das sich irgendwie theoretisch auszudenken, dann hat man halt einen öffentlichen und privaten Schlüssel und die machen das dann irgendwie so, dass ja das eine, man braucht ja auch die mathematischen Methoden, mit denen das dann auch wirklich, wirklich funktioniert. Und das ist dann so das Spannende daran, ja.
Glaubst du, wir kriegen es hin, das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, wie das funktioniert, ohne so richtig tief in die höhere Mathematik abzutauchen? Also vielleicht so auf dem Level von, hey, man braucht spezielle Zahlen, in dem Fall Primzahlen, die haben spezielle Eigenschaften, die machen wir uns zunutze. Glaubst du, wir kriegen das hin, auf dem Level, das mal ganz kurz so zu erklären, wie das funktioniert?
Wir können es probieren, genau. Also ein bekanntes asymmetrisches Verfahren basiert eben auf Primzahlen und auf der Multiplikation von Primzahlen. Also wenn ich zwei Primzahlen habe, zum Beispiel die 5 und die 7, und ich multipliziere die zusammen, dann kann ich das relativ schnell machen. Und ein Computer kann das noch viel schneller. Dann hat man da 35 Multiplikationen, das kann ein Computer sehr schnell. Und das kann er auch für große Zahlen sehr schnell. Also wenn man sich da Primzahlen vorstellt, die irgendwie 150, 160 Stellen haben, dann ist das für einen Computer trotzdem immer noch ein Klacks, die miteinander zu multiplizieren und dann eben eine 300-stellige Zahl zu bekommen.
Vielleicht ganz kurz, Primzahl ist eine Zahl, die ist nur durch 1 und durch sich selbst teilbar. Also wie jetzt eine 5, also teilbar ohne einen Rest. Ich kann die 5 durch 1 teilen, dann bekomme ich 5. Ich kann die 5 durch 5 teilen, da bekomme ich eine 1, aber ich kann die 5 jetzt nicht durch 2 oder durch 3 oder durch 4 teilen, dann würde ich keine gerade Zahl mehr rausbekommen. Also das ist ja die Eigenschaft von der Primzahl.
Genau, das sind Primzahlen, nur durch sich selber und durch 1 teilbar. Und davon gibt es dann auch beliebig viele, auch beliebig viele große, und die nutzt man eben dann als Bestandteil für diese Verfahren, weil man sie dann eben sehr leicht miteinander multiplizieren kann und dann eben eine große Zahl bekommt. Und die Rückrichtung ist dann der Teil, der eben nicht so leicht möglich ist. Also wenn ich eine große Zahl bekomme und ich soll da jetzt sagen, welche zwei Primzahlen sind das denn, die hier miteinander multipliziert wurden, dann ist das sehr schwer möglich. Da für 35 können wir das jetzt noch im Kopf, weil wir das kleine 1x1 können.
Aber wenn wir das nicht sagen.
Genau, sehr gut. Code geknackt. Aber wenn wir das nicht im Kopf wissen, dass das 35 eben aus 5 und 7 besteht, dann müssten wir halt alle Primzahlen durchprobieren und schauen, durch was es sich teilen lässt. Und für große Primzahlen ist es dann eben noch viel schwieriger, weil es da keine Abkürzung gibt, keine besonders leichte Methode, mit der man das irgendwie besser machen kann, sondern am Ende müsste man alle Primzahlen, die irgendwie in Frage kommen, durchprobieren. Und davon gibt es sehr viele und das würde dann sehr, sehr lange dauern. Und darauf basieren diese Verfahren.
Okay, und das heißt, um es nochmal wirklich auch klipp und klar zu sagen, euer Laptop daheim, der kann zwei so 150-stellige Zahlen super schnell miteinander multiplizieren. Das dauert keine 5 Minuten, sondern das dauert...
Das macht er auch ständig. Also wenn man im Internet surft, das passiert immer
wieder. Genau. Ja. Also Multiplikation ist was so ein heutiger Computer einfach sehr, sehr, sehr gut kann, wirklich im Mikrosekundenbereich. Aber diese Zerlegung von so einer großen Zahl in ihre Faktoren, also diese Primfaktorzerlegung, das dauert halt jetzt nicht 5 Minuten, sondern vielleicht einfach 5000 Jahre auf eurem Computer. Und selbst wenn ihr jetzt, keine Ahnung, euch nächstes Jahr einen neuen Laptop kauft und der hat irgendwie 1 Gigahertz mehr oder so, dann dauert das halt trotzdem noch irgendwie 5000 Jahre. Und das ist das Prinzip, das man bei dieser ganzen asynchronen Geschichte nutzt.
Absolut, ja.
Das heißt dann, um jetzt das vielleicht noch ein bisschen so abzurunden, wenn ich dir meinen öffentlichen Schlüssel gebe für dieses Verfahren, das sehr kompliziert ist, wenn man es sich im Detail anschaut, aber der Teil, den ich rausgebe, das ist im Prinzip dann die 35. Und mit der rechnest du was, um was zu verschlüsseln. Ja. Und um das zu entschlüsseln, mathematisch betrachtet, brauche ich halt die 5 und die 7. Um da was durchzurechnen einfach und herauszufinden, was waren es die ursprünglichen Buchstaben. Und wenn du jetzt einen mega krassen Computer aus dem All hättest, den noch keiner hier auf der Welt kennt, der mathematisch ganz andere Sachen kann, und da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, weil diese mega krassen Computer, die gibt es ja zumindest theoretisch. Aber wenn ich jetzt eine Möglichkeit hätte, aus dieser 35 ganz einfach eine 5 und eine 7 zu machen, dann könnte ich das auch wieder entschlüsseln.
Ja, also darauf basiert das Ganze, die ganze Sicherheit von dem Verfahren. Und tatsächlich ist das auch für all die Methoden, die es da gibt, also diese Primfaktor-Multiplikation, das ist eine, es gibt dann noch ein paar andere, es ist für die alle nicht bewiesen, dass es dann nicht vielleicht doch eine Abkürzung gibt. Man hat da schon sehr, sehr lange nachgesucht und auch mit sehr viel Ressourcen und man geht deswegen zu Recht oder mit gutem Recht davon aus, dass es wirklich nicht möglich ist. Aber mathematisch bewiesen ist es im Gegensatz zu anderen Sachen tatsächlich noch nicht, dass das wirklich nicht möglich ist.
Wenn wir jetzt mal gucken, was heutzutage im Jahr 2022 so State of the Art ist, sind dann diese asymmetrischen Verfahren, wie du es gerade beschrieben hast, ist das heute so State of the Art, wenn es irgendwie im Internet um Kryptographie geht?
Ja, absolut. Also es gibt auch noch symmetrische Verfahren, also das klassische State of the Art Verfahren, mit denen zum Beispiel Verbindungen im Internet abgesichert werden oder auch E-Mails verschlüsselt werden, ist eine Kombination aus asymmetrischen und symmetrischen Verfahren, hat beides seine Vor- und Nachteile und man kombiniert das dann in der Praxis, um das möglichst effizient und trotzdem sicher zu gestalten. Aber das ist wie man es heute macht, genau.
Okay. Der Grund dafür ist doch, wenn ich mich recht erinnere, dass das eigentliche Ver- und Entschlüsseln mit so einem asymmetrischen Verfahren viel aufwendiger ist wie mit so einem symmetrischen Verfahren, oder?
Und genau, also das dauert viel länger mit asymmetrischen Verfahren, eben weil da so große Zahlen im Spiel sind und auch im Spiel sein müssen. Bei asymmetrischen nicht. Dafür muss man bei asymmetrischen halt eben einen Schlüssel haben, den man irgendwie vorher austauscht und man kombiniert es dann eben damit, dass man das teure, langsame asymmetrische Verfahren nutzt, um eben einen Schlüssel für das Symmetrische auszutauschen und dann mit diesem Schlüssel das Symmetrische effizient durchführen zu können.
Okay, ja, das ist dann eigentlich eine ganz praktische Kombination, dass ich dir einfach mal diesen öffentlichen Schlüssel gebe, dann quatschen wir darüber, du gibst mir diesen geheimen symmetrischen Schlüssel und dann nutzen wir dieses symmetrische Verfahren, um da schön effizient miteinander zu kommunizieren.
Genau, und das machen nicht nur wir, wenn wir jetzt hier miteinander reden wollen, sondern das passiert jedes Mal, wenn ich irgendwie auf eine Webseite surfe, mein Online-Banking aufrufe, dann kommuniziert da das mein Browser mit dem Server der Bank und macht genau das. Ja.
Was für eine tolle Überleitung, Clemens. Denn ich wollte jetzt gerade mal fragen, hey Clemens, was sind denn eigentlich so Anwendungsfälle für Kryptographie bei uns im Alltag? Vermutlich werden die wenigsten irgendwo beim Geheimdienst arbeiten und da irgendwelche Spionage-Messages täglich verschlüsseln, um die auszutauschen. Deswegen würde mich das mal interessieren, du hast es gerade schon was angesprochen, wenn man im Browser ist und man tippt HTTPS ein, das S, das steht ja für secure, also für sicher, für verschlüsselt und das ist ja auch dann dieses Icon mit diesem kleinen Schloss, das man im Browser sieht, das dir zeigt, dass die Kommunikation von deinem Browser zum Server verschlüsselt ist. Das ist eine gute Sache, gerade wenn es um so Dinge geht wie Online-Banking zum Beispiel. Da möchte man jetzt nicht, dass irgendjemand da sich mal einklingt in die Leitung und vielleicht dein Passwort mitbekommt und dann irgendwie dein Konto übernimmt. Und ich würde auch fast sagen, so diese klassische verschlüsselte Kommunikation im Browser, die kennen wahrscheinlich so ziemlich alle Leute da draußen, weil du da irgendwie auch in den letzten Jahren vor allem von so Banken auch immer darauf hingewiesen wurdest, hey, schau, dass das Schloss da ist, das ist super gut, wir benutzen, keine Ahnung, ganz coole Verfahren, dass es sicher ist. Was fällt denn dir noch ein jenseits vom Browser, wo Kryptographie für unseren Alltag eine große Rolle spielt und vielleicht auch Beispiele, die uns gar nicht so bewusst sind?
Ich glaube, der Autonormalverbraucher hat gar nicht so viele andere Berührungspunkte damit. Zumindest was technisch darunter liegt, ist eigentlich immer dasselbe. Also wenn man jetzt halt auch irgendwie nicht im Browser ist, sondern vielleicht in der App Online-Banking macht oder so, dann passieren da trotzdem genau die gleichen Verfahren über HTTPS. Wenn man dann irgendwie auf technischer Ebene unterwegs ist, wie du und ich, dann hat man da immer wieder mal noch andere Berührungspunkte, wo Sachen verschlüsselt werden, verschlüsselte Kommunikation oder verschlüsselte Inhalte in der Datenbank. Aber so im Alltag würde ich behaupten, ist HTTPS eigentlich so der einzige große Bestandteil, den man da kennt. Naja, vielleicht nicht. Also fällt mir doch noch einer ein. Also wenn man irgendwie drahtlos kommuniziert, sei es jetzt über WLAN oder auch über Mobilfunk, LTE, das sind dann wieder andere Verfahren, die aber ganz ähnlich funktionieren. wo man ja auch sicherstellen will, dass alles da abhörsicher und auch manipulationssicher abläuft. Und da ist dann auch immer Kryptografie mit dem Spiel.
Ja, was mir noch einfallen würde, ich habe bei mir auf dem Laptop, ich habe so ein Passwort-Safe, ich habe Bitwarden, das ist so ein Open-Source-Programm, mit dem man so seine ganzen Passwörter und so weiter verschlüsseln kann. Denn hey, mein Gedächtnis ist zu schlecht, um mir irgendwie 40-stellige Passwörter zu merken. Ja. Und ich kenne Kollegen, die haben jetzt keine 40-stelligen im Kopf, aber so 15- bis 20-stellige. Da kenne ich Kollegen und ich finde das beeindruckend. Weil ich es nicht kann, habe ich Bitwarden und da werden ja dann auch quasi die ganzen Daten, die ich reinwerfe, die werden ja auch in so einen kleinen digitalen Tresor reingepackt und dann auch verschlüsselt. Das würde mir noch einfallen im Bereich Kryptographie.
Ja.
Ja, und ansonsten vielleicht, es gab ja mal, es war ja mal diese digitale Gesundheitskarte groß im Gespräch, da hätten ja dann auch die Gesundheitsdaten verschlüsselt werden sollen und du als Patient kannst sie dann entschlüsseln irgendwie durch deine Gesundheitskarte und ein Passwort oder so. Ja, das wird mir noch einfallen, aber ja, wahrscheinlich ist so Browser wahrscheinlich schon das meistgenutzte wahrscheinlich.
Das ist, glaube ich, das Wichtigste und das Häufigste, ja.
Ja.
Alltag.
Ja, und sonst vielleicht noch in der heutigen Zeit, wenn man digitales Entertainment hat, also Video-Streaming, Musik-Streaming und so, die ganzen Daten sind ja auch verschlüsselt, weil die Streaming-Provider, also wenn ich mir jetzt bei Spotify Songs anhöre, die möchten ja nicht, dass ich mir die irgendwie runterlade aus dem Browser oder so und dann als MP3 auf dem Rechner habe, sondern die sind ja auch verschlüsselt und die werden dann bei mir lokal entschlüsselt, dass ich es mir anhören kann. Das ist vielleicht auch noch so ein Bereich, wo da ein bisschen reinspielt.
Ja, wobei ich mir da gar nicht sicher bin, ob da tatsächlich eine extra Verschlüsselung in dem Sinne aktiv ist, weil bei dir auf dem Gerät muss es ja entschlüsselt werden und da würdest du es ja auch irgendwie abgreifen. Deswegen jetzt zusätzlich zu der normalen Transportverschlüsselung, glaube ich, wird da gar nicht so viel zusätzlich gemacht. Es gibt dann immer noch dieses Thema DRM, wo man irgendwie versucht zu verhindern, dass man irgendwie Sachen kopieren kann, also so Kopierschutz, das ist dann wieder Kryptografie, aber das hat man ja beim Streaming, wo ja, da liegt ja keine Datei so rum, das ist dann ja sowas für DVDs und so, Kopierschutz, auch ein schönes Thema.
Ja, aber war für mich früher ein sehr, sehr interessantes Thema zu Zeiten, als ich noch DVDs geschaut habe und oft in der Videothek war. Ich vermute, das ist aber alles verjährt, falls ich da irgendwas getan für die Heimvideothek irgendwas getan habe, was damals nicht okay war. Aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine eigene DVD in der Hand hatte oder so eine gebrannte DVD.
Könnte sie nirgendwo mehr abspielen, tatsächlich.
Ich auch nicht. Aber so vor so 15, 20 Jahren war ich da. Naja, ist vielleicht ein Thema für eine andere Stelle. Hey, ja, hört auch demnächst wieder zu bei Wolfgangs Underground Podcast. Erinnerung an die wilden 90er. Clemens, zum Schluss würde mich noch was interessieren. Zwei Sachen würden mich noch interessieren. Das eine wäre, wie sieht denn die Zukunft aus? Man hört ja immer wieder von so Quantencomputern. Und wenn man sich ein bisschen tiefer beschäftigt mit Quantencomputern, dann ist das, glaube ich, ganz interessant. Wenn man sich nicht so tief damit beschäftigt, kommt vor allem aber eine Message raus. Quantencomputer sind, warum auch immer, richtig gut bei so einer Primfaktor-Zerlegung. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die ersten richtig guten Quantencomputer am Start sind. Und wenn das soweit ist, ist einfach das Krypto-Zeitalter vorbei. Und jede Art von Verschlüsselung, die es anscheinend gibt, funktioniert nicht mehr, weil man die mit dem Quantencomputer nicht in 5000 Jahren knackt, sondern vielleicht in 5 Minuten. Vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben. Aber was ist denn da dran und was ist denn deiner Meinung nach so die Perspektive, die wir im Bereich Kryptografie haben? Denn hey, Kryptografie ist ja echt super wichtig. Also nicht nur für meine E-Mails, die ich jetzt irgendjemand schreibe, die vielleicht verschlüsselt sind, sondern auch für die ganzen Spione und Spioninnen. Da muss man auch dran denken. Und zum Beispiel auch die Kommunikation zwischen Kraftwerken, kritische Infrastruktur etc. Da wird ja auch überall Kryptografie genutzt.
Ja, also die Zukunft schaut da so aus, dass der Wettlauf weitergehen wird. Also man hatte sich da jetzt halt sehr lange irgendwie mit den bewährten Systemen eingerichtet und da Verfahren gehabt, die erstmal nicht knackbar waren, aber der Quantencomputer oder die Quantencomputer, die bedrohen da zumindest einige von den Algorithmen, die man da eben für so asymmetrische Verfahren nutzt. Und können die dadurch dann doch potenziell knackbar machen, eben weil Quantencomputer so gut darin sind, eben viele Sachen gleichzeitig auszuprobieren, nebeneinander auszuprobieren, was dann eben diese Faktorierung zum Beispiel eben deutlich schneller machen könnte, als wenn man nacheinander alle Möglichkeiten ausprobieren müsste. Aber es gibt auch schon Verfahren, die nicht so leicht durch einen Quantencomputer knackbar sind. Das heißt, auch wenn die Kryptoanalytiker da jetzt mit dem Quantencomputer versuchen, wieder einen Vorsprung zu erlangen, wird auf kryptografischer Seite dann eben schon an Alternativen gearbeitet. Zum einen eben daran, die bestehenden Sachen irgendwie quantenproof zu machen. Oder auch das fällt unter den Begriff Quantenkryptographie, dass man eben ja quantenmechanische Phänomene versucht zu nutzen, um ganz neue Arten von Kryptographie und von Verschlüsselungen zu entwickeln, die ja eine ganz neue Art sind und dann eben auch nicht mehr durch einen Quantencomputer geknackt werden können.
Ich glaube, was ich an der Stelle auch ganz wichtig finde, ganz interessant, das wird in dieser Allgemeinberichterstattung oft unterschlagen. Es ist nicht so, dass jetzt ein Quantencomputer, wenn der jetzt verfügbar wäre, und es gibt heute ja auch schon Quantencomputer, es ist nicht so, dass der generell alles schneller kann. Es gibt gewisse Dinge, du hast es ja gesagt, was so Parallelisierung und so angeht. Es gibt gewisse Bereiche, in denen der Quantencomputer jetzt so diesen herkömmlichen Geräten, die wir haben, stark überlegen ist. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass ich jetzt da alles mit schneller machen kann. Und das bedeutet nicht, dass wenn ich jetzt einen Quantencomputer habe, kann ich Call of Duty 27 in 16K Auflösung mit nativem Raytracing richtig gut spielen und kann alles andere tun, sondern du kannst halt manche Sachen gut machen. Und es gibt heutzutage auch schon Forschung. Es werden ja auch schon so Quantenalgorithmen entworfen. Das ist nicht nur für kryptografische Sachen, sondern ich kenne das aus dem Physikbereich, dass man zum Beispiel physikalische Simulationen, da hast du ja heute auch so Supercomputer, wo du das machst. Und da gibt es heute auch schon Unternehmen, die an sowas forschen. Und dann würde ich auch sagen, okay, heute ist der Quantencomputer noch nicht verfügbar, aber wir entwickeln heute schon die Algorithmen und sammeln unsere Erfahrungen. Und wenn vielleicht in 2, 5 oder 10 Jahren Geräte für die Industrie zur Verfügung stehen, dann haben wir schon Algorithmen und wir können jetzt schon mathematisch nachweisen, dass unsere Algorithmen da einfach dann vielleicht um den Faktor 5, 10 oder vielleicht auch 100 schneller laufen als auf herkömmlicher Hardware. Ja, das finde ich ganz absolut spannend.
Also da tut sich schon viel und das ist auch sehr spannend, was sich da entwickeln wird. Aber man muss jetzt nicht keine apokalyptischen Szenarien das Ende der Kryptographie zeichnen. Ganz so schlimm wird es auf keinen Fall.
Okay. Clemens, hast du vielleicht noch 2, 3 Bücher oder Ressourcen aus dem World Wide Web zum Thema Kryptographie für alle Leute, die jetzt Bock haben, sich damit mal zu beschäftigen und vielleicht jetzt nicht so ein krasses technisches Background-Wissen mitbringen oder mathematisches Wissen mitbringen, um sich da die ganzen krassen formelbeladenen Papers reinzuziehen?
Also, besagtes Buch von Simon Singh, Geheime Botschaften, ist ein sehr guter Einstieg, finde ich. Auch einfach so in die Geschichte Kryptographie. Er beschreibt dann schon auch so ein bisschen, wie es funktioniert, aber immer auf einem sehr angenehmen Level. Also ich habe das mit 14, 15 oder so gelesen, habe das verstanden. Also da braucht man kein Hochschulstudium, um das zu durchdringen, und auch sehr, sehr spannend gemacht. Und wenn man damit anfängt und von dort dann irgendwie weiter recherchiert in die Richtungen, die einen besonders interessieren, vielleicht ist mehr die altertümliche Geschichte der Kryptographie, vielleicht sind es die neuen Verfahren, dann hat man da einen ganz guten Startpunkt, denke ich.
Ja, das, also ich kenne das Buch auch von Simon Singh. Ich habe die 2 habe ich von ihm gelesen, das Geheime Botschaften und Fermats letzter Satz, und ich fand die beide sehr unterhaltsam und spannend. Und ich kann auch beide uneingeschränkt empfehlen. Absolut. Clemens, vielen Dank für deine Zeit. Also ich fand es interessant. Ich meine, ich habe ja die Freude, mich ab und an mal mit dir zu unterhalten, und das ist jedes Mal schön. Und ich freue mich deswegen ganz besonders, dass du heute hier zu Gast warst und ein bisschen was über Kryptographie erzählt hast. Vielen Dank.
Ich freue mich auch, wenn ich immer über schöne Sachen reden darf. Sehr gerne.
Okay. Und beim nächsten Mal unterhalten wir uns dann vielleicht nochmal detailliert über die Enigma oder über andere Themen.
Gerne, ja.
Perfekt. Clemens, vielen Dank. Ich wünsche dir was. Mach's gut. Tschüss.
Danke dir. Ciao.
Das war die 42. Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback@digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram unter @digitaleanomalien oder auf Twitter unter @danomalien. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen. Ganz toll wäre natürlich auch ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Tschüss, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.